Ich bin besagter Thorsten Mohr, der jetzt schon irgendwie öfter mal gefallen ist, der Name. Ich habe schon gehört, Tim hat mir irgendwie angedroht, er hat schon eine Welle gemacht und seit Wochen erzählt, dass ich komme oder wie auch immer. Ich werde gleich ein paar Dinge zu mir erzählen, aber erstmal möchte ich ein paar Dinge über euch erzählen. Beziehungsweise ich möchte eine Frage erstmal stellen. Ich habe gehört, hier gibt es Ingenieure. Können die sich mal eben melden? Sehr gut. Warum frage ich nach den Ingenieuren? Weil ich selber einer bin. Ich bin Maschinenbauingenieur im ersten Leben und ihr müsst mich heute Morgen ein bisschen pushen. Das ist nämlich die Regel, die ich euch mitgebe. Wenn ihr irgendwas gut findet, was ich sage, dürft ihr gerne Amen oder Halleluja sagen. Ich werde gleich irgendwas über asiatische Länder erzählen und da ist das einfach üblich. Wenn man im Gottesdienst ist und predigt und denkt, die Gemeinde wird ein bisschen müde, dann ruft der Prediger einmal laut Halleluja, die Gemeinde ruft Halleluja zurück und alle sind wieder da. Ich will das jetzt nicht so ausbauschen, aber ihr könnt das einfach machen, um mich vielleicht ein bisschen zu ermutigen.
Amen.
Amen. Dankeschön. Und ich freue mich total, das erste Mal in meinem Leben in der Credo-Gemeinde in Mülheim zu sein. Ich habe überlegt, wann habe ich das erste Mal von euch gehört, und das ist schon ganz schön lange her, da habe ich noch in Bremen gelebt. Da gab es in der GEKO, in dieser Gemeindezeitschrift des Mülheimer Verbandes, gab es hinten einen kurzen Steckbrief von euch. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber das ist sehr, sehr lange her. Da habt ihr euch noch in ganz anderen Räumlichkeiten getroffen. Zweiter Berührungspunkt war, da war ich dann irgendwann in der Mutter aller Gemeinden in Mülheim und da lag ein Flyer von euch, irgendwas mit Churchy Dancing. Ich weiß nicht, wer sich noch irgendwie daran erinnert. Ihr habt euch, glaube ich, mal im Tanzstudio getroffen. Da gab es dich, glaube ich, noch gar nicht, ne? Oder in der Anfangs... Okay, also genau. Und dann habe ich irgendwann gehört, Tim Oelkers geht nach Saarn. Und dann ist automatisch in meinem Herzen eine Beziehung zu euch größer geworden, weil Tim und ich, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Und in der Vorbereitung habe ich dann gedacht, wow, ich bin wahrscheinlich der hier in diesem Raum, der Tim am längsten kennt. Ich weiß nicht, kennt jemand schon irgendwie Tim aus Bremer Zeiten? Seht ihr? Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt könnte ich natürlich ein bisschen was über Tim erzählen. Das habe ich ihm auch angedroht, aber ich mache es heute ganz zivil. Das, was uns beide verbindet, ist, dass wir so ungefähr zeitgleich on fire geraten sind. Das werde ich gleich erzählen. Ich bin so ein ewiger Christ. Ne? Ich komme aus einem christlichen Elternhaus, ich bin damit groß geworden. Tim hat, glaube ich, ein bisschen anderes Leben schon gehabt, aber Tim hat irgendwann Jesus kennengelernt und als Tim dann on fire geraten ist, da bin ich auch on fire geraten. Und Tim ist dann irgendwann Theologie studieren gegangen. Ich habe es von zu Hause aus gemacht, das war viel einfacher, brauchte ich nicht für umziehen. Aber jetzt kommt das, das muss ich einfach erzählen, aber das wisst ihr alle. Tim weiß, was jetzt kommt, glaube ich, habe es ihm angedroht. Damals, als wir noch in Bremen gelebt haben, hat Tim gesagt, und ich gehe in der Spur von Paulus. Wisst ihr, was das heißt? Paulus hat gesagt, ne, ich brauche keine Familie, ich brauche keine Frau, ich lebe ehelos. Und ich bin beim Stand 3 Kinder, da bin ich irgendwie stehen geblieben. Ne? Und dann habe ich gehört, ne, dass das 5. unterwegs ist, also alle so unter 30 und die Unverheirateten, ne, wenn ihr euch mal vornehmt und sagt, oh ja, ich lebe in der Spur von Paulus, behaltet es lieber für euch. Weil das wird dich wahrscheinlich bis zur Pensionierung verfolgen, weil irgendjemand wird sich immer daran erinnern. Was mich an dir begeistert, Tim, ist, du hast Feuer und du hast Leidenschaft. Und wir sind so ein bisschen, wenn ich Leuten erzähle, was mein Herz ist, und die Paulusgemeinde Bremen kennen und die Klaus-Günter Pache kennen, die sagen dann immer, naja, dich hat Klaus-Günter Pache versaut. Nämlich damit... ich kann nicht anders, als irgendwie zu wollen, dass Menschen Jesus kennenlernt. Und das ist, glaube ich, auch die Leidenschaft von Tim. Und daran ist nicht Tim schuld, daran ist immer erstmal Jesus ist derjenige, der Feuer macht. Aber wir sind einfach so geprägt, weil wir in Bremen das irgendwie erlebt haben über Jahre, dass regelmäßig Menschen Jesus kennengelernt haben und Jesus angenommen haben. Amen. Genau, und das ist mein Herz und meine Leidenschaft. Und das wird sich wahrscheinlich jetzt auch durch die ganze Predigt durchziehen. Ich mache ein bisschen, ich darf hier selber Folien klicken, ne? Ihr seid echt innovativ. Ich habe euch mal was von mir mitgebracht. Das bin ich, so hat mein Leben angefangen. Und geboren wurde ich in Kirchen. Das steht in meinem Pass, der Ort. Das ist im Westerwald. Da wurde ich geboren. Mein Vater war Reisevertreter. Der hat nämlich beim Missionswerk Neues Leben gearbeitet. Kennt das noch irgendjemand? Ah, Halleluja! Mein Vater hat Großevangelisation von Anton Schulte vorbereitet. Also er war Reisevertreter, hat nämlich das Evangelium nach Deutschland gebracht oder durch Deutschland gebracht. Und letzten Jahr ist mir das dann erst aufgegangen. Das ist kein Wunder, dass ich nicht anders denken kann als in missionarischen Chancen, weil ich damit groß geworden bin. Wir hatten ständig irgendwie Missionare im Haus und wir hatten auch ständig immer irgendwie das Thema, was muss man tun oder was kann man tun, damit Menschen Jesus kennenlernen. Meine zweite Lebensetappe, da sehe ich noch viel süßer aus, ne? Da haben wir in der Pfalz gelebt und mein Vater war Prediger in einer landeskirchlichen Gemeinschaft. Da war ich so von 1 bis 5 Jahren und wir haben mitten im Gemeindehaus gelebt und wir waren im Herzen von Gemeinde. Und im Nachhinein weiß ich jetzt irgendwie, es ist kein Wunder, dass ich Pastor geworden bin, ne? Man sagt ja, das ist so die prägendste Zeit. Ich hatte die Kinderstunde bei mir zu Hause. Wer kann das von sich behaupten? Es war großartig. Ne? Einmal die Woche war das ganze Haus voller Kinder. Wir hatten einen Posaunenchor und abends haben mein großer Bruder und ich auf dem Boden gelegen und haben dem Posaunenchor zugehört. Es gab eine Jugendgruppe und die hatten natürlich, ne, die haben dann immer mit den Predigerkindern gespielt. Ne? Also Freitagnachmittag war für uns Halligalli, weil da waren unheimlich viele Jugendliche, die haben total gerne mit uns gespielt. Und es gab Tante Menkel. Einmal in der Woche, einen Nachmittag, war eine Frau. Da wurde ich dann quasi über Land geschickt, also weggegeben, damit meine Mama auch mal Zeit für sich hatte, glaube ich. Das war die Strategie dahinter. Aber das habe ich natürlich nicht gecheckt, aber diese Frau hatte einen ganzen Nachmittag nur für mich. Ne, da war mein großer Bruder nicht, da war mein kleiner Bruder nicht. Und ich stand im Mittelpunkt, das war total gut. Das war total gut. In dem Alter, wenn mich Leute gefragt haben, was willst du werden, habe ich gesagt, Bauer und Missionar. Landwirt bin ich nie geworden. Aber so ein bisschen fühle ich mich mittlerweile als Missionar, merke ich. Und ich gehe mal einen weiter. Das ist meine Frau, die lässt euch herzlich grüßen. Die hat nur Angst gehabt, dass ich zu viele Geschichten aus unserem Leben erzähle, wo sie dann vielleicht denkt, ach, das kenne ich alles schon. Die ist schon nach Bremen vorgefahren, die sehe ich heute Abend. Wir leben mittlerweile in der Nähe von Nürnberg. Man sieht am Hemd, dass ich so richtig bayerisch bin, ne? Die Landesfarben im Herzen trage und auf dem Leib geschnitten sind. Ich bin kein Franke, habt ihr gemerkt, ne? Die Sternchen auf der Karte sind alles so unsere Lebensstationen oder meine Lebensstationen. Meine erste Pastorenstelle, und das ist dann der Stern ganz oben, hatte ich in Niebüll an der Nordsee. Und der Herr Jesus sagt ja, wir sollen an die Enden der Welt gehen. Und jetzt bin ich halt, ne? Jetzt habe ich die Enden des Mülheimer Verbandes zumindest schon mal aufgeknüpft. Ne? Nördlicher als Niebüll geht es nicht und bayerischer als Altdorf geht es auch nicht. Genau. Aber jetzt gehen wir mal auf das, was wirklich wichtig ist, nämlich ich will heute und darf euch und möchte euch für Jesus begeistern oder von Jesus begeistern oder für das begeistern, was Jesus tun will, was Jesus tun kann und was er vielleicht oder hoffentlich auch in eurer Gemeinde bewirken will. Der Vers hinter mir ist so ein bisschen mein Lebensmotto. Erzähle ich mal kurz was zu und ich lese ihn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Ich habe es ja schon gesagt, ich habe eine sehr fromme und sehr christliche und sehr missionarische Kindheit gehabt. Und in dem Ort im Harz, wo ich mit 5 Jahren hinverschleppt wurde, da gab es mal eine Zeltmission. Ne? Alle Mülheimer wissen, Zeltmission ist total wichtig, weil da großartige Dinge raus entstehen. Müsste jetzt an Halleluja kommen, ne? Es gäbe den Mülheimer Verband nicht ohne Zeltmission. Tim, du musst hier ein bisschen Geschichtsunterricht machen, glaube ich, ne? Das ist gut, das ist gut. Ja, das ist gut, ne? Nur in der Vergangenheit leben bringt nichts für die Zukunft. Also wir hatten so eine Zeltmissionswoche und das Großartige bei dieser Zeltmissionswoche war, es gab jeden Nachmittag eine Kinderstunde. Also 2 Wochen lang jeden Nachmittag eine Kinderstunde und ich bin da immer mit Begeisterung hingegangen. Aber ich habe da schon was gemerkt, was mich schon mein ganzes Leben seitdem immer wieder nervt. Ich habe allen Freunden in der Schule erzählt, wow, da ist Kinderstunde und das ist richtig großartig. Wisst ihr, wie viele mitgekommen sind? Keiner. Ich hätte schreien können, aber für mich, ne, ich war jeden Nachmittag, da gab es dann ein Geschenk. Es gab so, jetzt kommen die Lehrer zum Zug, ne? Es gab so ein 30 cm langes Lineal, hellblau transparent. Konnte ich dann in der Schule wunderbar benutzen, habe ich auch mal mit Stolz mit in die Schule genommen. Und da stand eben dieser Spruch drauf, wer Jesus hat, hat das Leben. Oder, ich sag's mal freier, mit Jesus ist es einfach besser. Und ich bin begeistert von Jesus und ich hoffe, ihr seid es auch.
Amen.
Amen. Ja, so ein paar. Genau, wir haben in Altdorf gerade eine Jesus-Predigtreihe und die geht bis Ostern. Und ich merke gerade in der Vorbereitung der Themen, ist eigentlich doof, dass so bald Ostern ist. Könnte ich eigentlich das ganze Jahr machen, weil es immer um Jesus gehen muss. Und das ist so mein erster Punkt, wenn wir so ein bisschen in die Welt gucken. Tim hat gesagt, ich soll mal erzählen, was Gott so in der Welt tut. Und irgendwie, witzigerweise, bin ich gerade in der Welt auch ein bisschen unterwegs. Eigentlich gar nicht so viel, aber ich kann ein bisschen was erzählen. Ich habe nämlich gemerkt, dass mich Mission und Weltmission mehr beschäftigt, als ich gedacht habe. Und ihr kennt das vielleicht auch, ich bin mittlerweile über 40 und dann wird man irgendwann auch mal nachdenklicher. Dann kommen so die Momente, da hält man mal inne und stellt fest, wow, so ein paar Dinge, die ich als Kind schon gut fand, die prägen schon mein ganzes Leben. Und da gehört mittlerweile Weltmission auch dazu. Bevor ich was zu Indonesien sage, habe ich euch Indien mitgebracht. Ich habe in Bremen durch irgendwelche besonderen Zufälle den Mann hier in der Mitte kennengelernt. Das ist ein waschechter Inder, den Gott nach Bremen geschickt hat. Ich habe ihn da kennengelernt und wir haben uns immer wieder getroffen. Und er hat mich jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, hat er mich nach Indien eingeladen. Irgendwann hat er dann unseren Präses Eckhardt kennengelernt und der ist total reiselustig. Ne? Er hat natürlich auch Eckhardt eingeladen. Was hat Eckhardt gesagt? Super, ich fahre dahin. Also, ich hatte keine Wahl. Ne? Also sind wir letztes Jahr mit Eckhardt in Indien gewesen und was wir da erlebt haben, war einfach großartig. Das Bild links, da wird gerade eine Kirche gebaut und das ist in einer Gegend, da gab es vor 20 Jahren noch keinen einzigen Christen. Mein Freund hat erzählt, das ist so eine, man sagt so Tribal Area, da leben wirklich unerreichte Völker noch oder Volksgruppen, da leben unerreichte Menschen und er ist seit 30 Jahren da unterwegs und erzählt den Menschen von Jesus und er hat erzählt, als er das erste Mal dorthin gegangen ist, trifft er einen Mann, hat gesagt, oh, das war so ein richtig starker Mann, trug einen Baumstamm auf der Schulter und dann sagt er ihm, hey, kennst du Jesus? Wisst ihr, was der Mann geantwortet hat? Das Dorf kenne ich nicht. Geh mal 5 Kilometer in die Richtung, da triffst du vielleicht jemanden, der dir sagen kann, wo dieses Dorf liegt. Und für mich war das total, wow, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut. Wir waren in einer Gegend, wo vor 30 Jahren noch niemand was von Jesus gehört hat. Und da wird eine Kirche gebaut. Wir sind 4 oder 5 Stunden dahin gefahren. Holperigste Wege, es war total abenteuerlich. Und da saßen sie im Schatten eines Baumes, haben Lobpreis gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange die auf uns gewartet haben. Dann haben wir Gottesdienst gefeiert. Wir haben Menschen getauft. Und das war einfach special. Das andere Foto, das ist eine Kirche in dieser Gegend. Die haben sie irgendwann gebaut. Und wir haben natürlich, wir mussten an jeder Milchkanne anhalten, wie man so sagt, weil überall standen Kirchen und er wollte uns halt alle Kirchen zeigen. Und wir haben Pastoren getroffen und Menschen ermutigt. Das war großartig. Dann als Eckhardt da war, das war so das Vorprogramm, wir haben in einer Woche 4 Kirchen eingeweiht. Und was bei den Indern großartig ist, es gibt dann so Dedication Plates. Ne? Es gibt so Einweihungstafeln, Erinnerungstafeln. Und da steht dann der Name von Eckhardt natürlich ganz oben. Aber ich habe nichts dafür getan, aber es war eine mega Ehre. Wir waren bei 4 Kircheneinweihungen dabei. Und da steht jetzt auf Kirchen mein Name. Ist der Hammer. Das andere Foto ist so ein Gottesdienst bei einer Kircheneinweihung. Nee, es war ein normaler Gottesdienst. Und das andere, ne, als obendrauf gab es noch eine Grundsteinlegung. Also ne, wenn irgendwie Gäste aus dem Ausland kommen, die werden geehrt und wir durften bei einer Grundsteinlegung von einer Kirche dabei sein. Und da lege ich gerade einen Stein in eine Kirche. Was mich an Indien begeistert ist, da kann man für unsere Verhältnisse mit total wenig total viel erreichen. Wenn mein Freund da eine Kirche baut, dann kostet das 500 Euro. Die bauen für 500 Euro eine Kirche. Ja? Das sind ja irgendwie biblische Zustände. Ne? Das sind Zustände, da träumt man von. Weil die Einheimischen, die bauen, machen die Steine selbst, den Dachstuhl, gehen sie in den Wald, holen ein paar Bäume, bauen davon den Dachstuhl und das teuerste ist das Blechdach und das kostet eben 500 Euro. Und der hat in Indien im letzten Jahr 100 Kirchen gebaut. Ist der Hammer, ne? Das ist was, das wünsche ich mir für Deutschland. Was ich in der, ist so ziemlich ein Jahr her, als wir da gewesen sind, was ich da so erlebt habe, ist, der Siegeszug des Evangeliums ist einfach nicht aufzuhalten. Amen. Indien hat ein Klima, da haben es Christen immer schwieriger. Da ist eine hindu-nationalistische Partei. Die sind dabei, Gesetze vorzubereiten, die Konversion nicht mehr gestatten. Also wenn du einmal Hindu bist, darfst du kein Christ werden, du darfst auch kein Moslem werden. Also jegliche Missionsbemühungen soll per Gesetz vom Staat unterbunden werden. Und die Christen dort lassen sich nicht unterkriegen und geben jetzt erst richtig Gas, weil sie halt nicht wissen, wann dieser Zeitpunkt kommt, wann sie es richtig schwer haben werden. Und deswegen geben sie nochmal alles. Als wir dort waren, wir saßen einmal beim Frühstück, da kam die Geheimpolizei. Kam zu meinem Freund nach Hause, weil der Geheimpolizei wurde erzählt, das sind Weiße. Und dann wollten sie von ihm wissen, was sind das für Leute, was machen die hier? Er hat natürlich nicht erzählt, dass das lauter Pastoren sind, die gerade Gemeinden einweihen, sondern ich bin ja Ingenieur. Also hat er gesagt, ja, das ist mein Freund Thorsten und der ist Ingenieur. Und dann war das ein bisschen einfacher. Also nicht überall in der Welt haben wir es so gut wie in Deutschland und so einfach. Ich will euch noch eine zweite Geschichte erzählen, ein zweites Land zeigen, bevor wir nach Indonesien kurz gucken. Ihr kennt alle Matthias Bothe und Matthias Bothe liebt es, nach Rumänien zu fahren. Ich weiß nicht, wer von euch war mit Matthias schon mal in Rumänien? Ist einfach großartig, mit Matthias nach Rumänien zu fahren, oder? Ja. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie lange Matthias an mir gearbeitet hat. Letztes Jahr bin ich mit Matthias nach Rumänien gefahren und ich habe drei Bilder mitgebracht. Ganz links, das ist die Toilettenanlage einer Gemeindegründung. Ich habe leider kein Foto gefunden, also das Gemeindehaus habe ich nicht fotografiert, das sieht deutlich schöner aus. Aber ich habe gedacht, ich bringe euch mal die Toiletten mit, weil Rumänien ist Europa, aber ist doch irgendwie völlig anders. Und das ist ein Dorf, wo diese Gemeinde gebaut wurde. Da gab es auch vor 20 Jahren keine Christen, doch die Geschichte muss ich euch erzählen. Und es ist eine Frau zum Glauben gekommen. Und dann hat sie angefangen, von Jesus zu erzählen. Und dann sind in diesem Dorf ganz viele Frauen zum Glauben gekommen. Und dann haben diese Frauen alle Angst gekriegt, weil das Problem war, ihre ganzen Männer saßen im Gefängnis. Müsst ihr euch vorstellen, ein Dorf, die Frauen lernen Jesus kennen, die Männer sitzen alle im Knast, weil sie Gangster sind. Und die Frauen wussten, wow, wenn mein Mann aus dem Gefängnis kommt und hört, dass ich jetzt mit Jesus unterwegs bin und das mitkriegt, dann habe ich ein Problem. Was haben die Frauen gemacht? Natürlich, was tun sie? Sie haben gebetet. Und was ist passiert? Nach und nach sind die Männer zum Glauben gekommen. Halleluja. Das passiert in Europa. Und natürlich haben sie da eine Gemeinde gebaut. Und Gemeindebauen in Rumänien ist auch nicht ganz so einfach, aber die Geschichte lasse ich mal. Aber es ist total stark, wenn man auf Reisen geht. Die Rumänen sind total ermutigt, wenn da Leute aus Deutschland kommen und einfach im Gottesdienst erzählen, dass sie Jesus lieben. Und das tut den Rumänen total gut, dass sie sehen, Mensch, da machen sich Deutsche auf den Weg, um uns einfach ein bisschen zu stärken. So, jetzt komme ich nach Indonesien. Da seht ihr schon die Zahlen, ihr könnt jetzt schon mal hochrechnen, ne? Das finde ich voll cool mit eurer Lastschriftermächtigung. Ne? Es gibt ja vielleicht Leute, die nehmen sicherheitshalber nicht so viel Geld mit in den Gottesdienst, weil sie nicht wissen, was Gott ihnen im Gottesdienst sagen wird. Ne? Und wenn Gott sagt, ne, all in, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man nur 5 Euro dabei hat. Also ein super Trick mit eurer Lastschriftermächtigung. Nein, kein Trick, das ist super gut. Viele von euch wissen wahrscheinlich, dass es die sogenannte Indonesien-Kommission gibt. Ne? Unsere Kirche, der Mühlheimer Verband, hat eine Partnerkirche in Indonesien, die heißt die GGP. Die wird übernächstes Jahr wird sie 100 Jahre alt. Sie geht so ein bisschen auch auf unsere Wurzeln zurück. Es gab Missionare aus Deutschland, aus dem Mühlheimer Verband, die sind dorthin gegangen, haben dort gedient. Es gibt wirklich fast 100 Jahre alte Verknüpfungen. Mein Ältester in Altdorf hat eine Schallplatte, die wollte ich eigentlich mitbringen, habe ich vergessen. Der hat eine Schallplatte, die ist irgendwie 60 Jahre alt, wo Henk Thiessen, der Indonesien-Missionar, von seinen Berichten erzählt. So lange gibt es das schon. Und diese GGP, diese Kirche, die ist totaler Ansporn für uns. Weil die geben sich mit dem Status quo nicht zufrieden und die haben total Gemeindegründung auf dem Herzen. Die setzen sich Ziele, die man einfach nicht erreichen kann. Aber mit Gottes Hilfe erreichen sie diese Ziele. Und sie haben für sich erkannt, Gemeindegründung ist der einzige Weg, dieses Land für Jesus zu gewinnen. Und Indonesien motiviert mich total, da was zu tun und da aktiv zu sein, weil Indonesien ist das größte muslimische Land der Erde. Indonesien ist ein totales Missionsgebiet, da kann man richtig was erreichen, da kann man richtig was reißen. Und jetzt das Ding, was können Deutsche da reißen? Ganz einfach, du kannst für 25 Euro einen Studenten im Monat unterstützen. 25 Euro, das heißt, zwei Pizzen weniger im Monat und du hast ein Student lebt einen ganzen Monat davon. Oder für 35 Euro im Monat kann man eine Gemeindegründerfamilie unterstützen. Ne, ihr wollt, glaube ich, Gemeinde gründen oder seid dabei. Ne? Das kostet in Deutschland alles total viel Geld. Aber wenn wir Gemeindegründung irgendwie auf dem Herzen haben, dann ist das in Indonesien ganz einfach, das irgendwie mit rumzutragen. Aber Gemeindegründung in Indonesien ist auch gefährlich. Ne? Es gibt immer mal wieder Berichte, dass dort Kirchen angezündet werden, dass Pastoren geschlagen werden. Und das ist für die Christen auch total herausfordernd, weil es auch ein armes Land ist. Meine Frau arbeitet in der Reisebranche und wir haben vor ein paar Jahren sind wir mal mit dem Schiff gefahren. Und was mich immer wieder beschämt ist, unser Kabinensteward kam aus Indonesien, der hatte einen Master in Theologie, der wollte Gemeinde gründen, hat aber nicht die Finanzen gehabt, seine Familie zu versorgen, fährt jetzt auf einem Kreuzfahrtschiff durch die Gegend, reinigt Kabinen, obwohl er eigentlich eine Berufung hat, Gemeindegründung in Indonesien zu machen. Genau, viel mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Ich wünsche mir einfach, dass da was passiert und dass wir aus unserer Fülle, die wir in Deutschland dann doch haben, ein bisschen mehr Gemeindegründung in der Welt mit unterstützen. Also, ihr habt diesen Zettel und ihr könnt während der Predigt oder nachher im Lobpreis mit dem Herrn mal ein bisschen ins Gespräch darüber kommen, was ihr da eintragt. Ne? Das Schöne ist, eine 25 kann man relativ schnell hochrechnen. Ne? Vielleicht sagt ihr Gott, hey, eine Jahresunterstützung für so einen Studenten, das ist zwar dann doch recht viel Geld, aber das gönne ich mir heute einfach oder das gebe ich für Jesus. Ihr könnt das ja selber für euch hochrechnen. Genau, Gemeindegründung. Tim hat gesagt, Thorsten, erzähl mal so ein bisschen was du in Deutschland erlebst, was in Deutschland geht. Ich lebe jetzt seit fast 2 Jahren in Franken und dazu erzähle ich gleich was. Aber ich möchte erst mal was erzählen und das habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört, weil Tim Gemeindegründung auf dem Herzen habt und ihr selber noch keine so alte Gemeinde seid. Das habe ich gestern auch in Gelsenkirchen gesagt. Deutschland muss endlich im christlichen Zeitalter ankommen. Man liest es immer wieder in der Zeitung, dass die Epoche der Kirche zu Ende geht. Ne? Die verfasste Kirche, die Staatskirche, die Landeskirche, wie immer sie nennt, die haben ständig Finanzsorgen, Kirchen werden geschlossen, Kirchen werden entwidmet. Aber Kirche institutionalisiert, das ist nicht unbedingt das Bild, was Jesus in der Bibel beschreibt, davon, wie er sich Gemeinde vorstellt. Und Gemeindegründung ist der Weg und ist, glaube ich, auch der einzige Weg, Deutschland mit Jesus zu versorgen und Deutschland mit Jesus in Kontakt zu bringen. Und Halleluja, sehr gut, ein paar glauben das. Und wir brauchen in Deutschland einfach mehr Gemeinden. Wir brauchen in Deutschland mehr Gemeinden und wir brauchen in Deutschland mehr Gemeinden, die den Mut haben, so etwas Wahnsinniges zu machen, wie eine Gemeinde zu gründen. Ne? Leute rauszusenden, Leute freizustellen, Finanzen freizusetzen, um Gemeinde zu gründen. In Altdorf, wir sind nicht ganz so viele wie ihr, aber mit meinem Ältestenkreis, wenn wir so irgendwie über Gemeindeentwicklung reden und wir dann irgendwann sagen, naja, zu viel dürfen wir nicht wachsen, dann wird der Raum zu klein, dann sagt einer immer, dann gründen wir halt einen anderen Standort. Und dann sage ich, Halleluja, das will ich von dir hören, da wollen wir drauf zugehen. Und euch vielleicht als Sahner Gemeinde zu ermutigen oder herauszufordern, ihr wisst, wie das geht, ne? Ihr seid noch nicht, wie alt seid ihr eigentlich? Okay, der Pastor sagt 9, die es wissen, sagen 10. Ne, ihr wisst noch, wie das geht. Ne? Wer war beim ersten Gottesdienst der Credo-Gemeinde Sahn dabei? Ja, ihr habt schon total viel erlebt, aber ihr wisst, wie es geht. Ne? Ihr wisst auch, welche Dinge man beim nächsten Mal besser macht. Wenn meine Altdorfer Gemeinde, die 110 Jahre alt ist, das erste Mal Gemeinde gründet, die haben keine Ahnung von irgendwas. Ja? Aber ihr tragt das im Herzen, ne? Das tragt ihr in eurer DNA, Gemeindegründung. Also geht voran und macht damit weiter. Genau. Ich möchte euch ein paar Geschichten aus Deutschland erzählen, einfach zur Ermutigung. Bevor wir nach Franken gekommen sind, haben wir in Norddeutschland gelebt, ganz im Norden an der dänischen Grenze. Und da haben wir in Flensburg, waren wir in Kontakt oder sind befreundet mit einer Gemeinde, die ist genauso mutig und vorausgehend wie ihr. Vor 2 Jahren, als wir dort regelmäßig in den Gottesdiensten waren, waren da so 100, 120 Leute im Gottesdienst. Dann haben die irgendwann die Idee geboren, wir machen mal einen Weihnachtsgottesdienst ein bisschen anders, ein bisschen mutiger, ein bisschen mit mehr Vision. Und sie haben den Kinosaal mit 400 Plätzen gemietet. Sie haben riesig viel Werbung dafür gemacht. Und dann haben sie vor 2 Jahren Weihnachten den Gottesdienst mit fast 400 Leuten gefeiert. Letztes Weihnachten haben sie dann gesagt, okay, jetzt nur zu sagen, unser Ziel ist, von 350 auf 400 Gottesdienstbesucher an Heiligabend zu kommen, ist ja ein bisschen lasch, ne? Ist ein bisschen wenig. Also was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, wir feiern 2 Gottesdienste. Und wie viele Leute waren in diesem Heiligabend-Gottesdiensten? 700. Und deswegen, Halleluja, deswegen bin ich von euch begeistert. Vorhin habe ich Autohaus Wolf, heißt das, ne? Als ich hergefahren bin, bin ich am Autohaus Wolf vorbeigefahren, habe ich erstmal gesägt und habe gedacht, Halleluja, das möchte ich in Altdorf auch erleben. Heiligabend, Gottesdienst in einem Autohaus, wie viele waren letztes Jahr da? Wow, 600 Leute mit einem Heiligabend-Gottesdienst erreicht. Ihr macht so viel richtig, das ist richtig stark. Ich will euch ein bisschen was aus Franken erzählen. Nürnberg hat man, glaube ich, nicht immer so auf dem Schirm, wenn man in Deutschland irgendwie lebt. Ne? Wenn man an Bayern denkt, denkt man immer an München, weil das die Stadt ist, wo dieser unbeliebte Fußballverein öfter mal gewinnt, wo irgendwie das Zentrum ist. Aber Nürnberg hat eine total spannende geistliche Geschichte. Vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren war Nürnberg die Stadt der Einheit, die Einheit der Christen, weil Gemeinden zusammen marschiert sind, gemeinsam unterwegs gewesen sind. Da sind Leute aus der ganzen Welt nach Nürnberg gekommen, um sich anzugucken, wie Gemeinden miteinander unterwegs sind, wie Gemeinden kooperieren, wie Gemeinden gemeinsam Projekte starten. Das ist leider irgendwann verloren gegangen, wie das irgendwie immer so ist, wenn man Dinge als selbstverständlich erachtet, wenn man Dinge für normal nimmt. Heute ist es was anderes. Heute ist für mich Nürnberg die Stadt des Aufbruchs. Da gibt es eine Gemeinde, die unsere ganze Region zurzeit in Atem hält. Das ist eine Gemeinde, da ist 2012 ein junger Pastor hingekommen. Die waren damals 80 Gottesdienstbesucher, die hatten noch eine Orgel und die wurde im Gottesdienst auch benutzt. Die hatten Gesangbücher, die hatten einen Altersdurchschnitt, der deutlich über eurem liegt. Und er hat mir erzählt, Thorsten, meine erste Predigt, die ich dort gehalten habe, die hatte den Titel Party mit Fati. Und die Gemeinde hatte totale Not, mit ihm klarzukommen. Und er, glaube ich, auch mit der Gemeinde. Und dann hat Gott was getan. Wir haben die Gemeinde vor 2 Jahren kennengelernt. Wir waren da öfter in den Gottesdiensten. Und die Geschichte erzähle ich zu gerne. Die feiern 3 Gottesdienste am Sonntag. Und es war Hochsommer, es waren über 30 Grad draußen. Es war Badeseewetter. Und wir sind in den 17 Uhr Gottesdienst gegangen. Und da waren fast 300 Leute. Und ich habe mich umgeguckt im Lobpreis und habe mich erschrocken, weil ich war gefühlt der Älteste in diesem Gottesdienst. Und in jedem Gottesdienst bekehren sich dort Menschen, in jedem Gottesdienst treffen da Menschen eine Entscheidung für Jesus und heute gehen da über 1000 Leute in den Gottesdienst. Sie haben einen zweiten Standort gegründet, sie gründen dieses Jahr einen dritten Standort und diese Gemeinde, die hält uns im Atem. Und sie fordert alle Gemeinden in Nürnberg total heraus, weil wir gucken natürlich, was für Prinzipien, was für ein System Gemeinde, wie bauen die Gemeinde und was können wir davon lernen. Und ich habe gelernt, man kann natürlich sagen, oh, wir wollen auch in 5 Jahren 1000 Gottesdienstbesucher haben, aber das ist ein Ziel, daran frustriert man. Und wir gucken gerade darauf, wie wollen wir Gemeinde bauen, mit welchem System bauen wir Gemeinde. Ich weiß ja, ne, Ruhrpott ist irgendwie ein bisschen Fußball interessiert als andere Gegenden. Wenn der Trainer nur sagt, so Jungs, geht auf den Platz und schießt viele Tore und gewinnt das Spiel und er sagt denen nicht, wie es geht, und dann ist das F-Jugendfußball. Ne? Alle rennen hinter dem Ball her und alle wollen den Ball haben und am Ende weiß man gar nicht, wie man das Spiel gewinnen soll. Aber wenn man ein System mitgibt, wenn man sagt, hey, der beste Torwart, der geht natürlich auch ins Tor und der gut schießen kann, der geht in den Sturm, dann geht es ein bisschen besser voran. Und da lernen wir gerade total von dieser Gemeinde, dass es wichtig ist, wir sagen in Franken immer ein gescheites System, also ein vernünftiges, ein gutes System zu haben, wie man Gemeinde baut. Also wer ist der Libero, wer ist der Torwart? Und wo ist die Abteilung Attacke? Genau, das wollte ich euch erzählen. Da passiert was, also es passiert was in Deutschland. Das, bei euch passiert was, ihr wachst, glaube ich, kontinuierlich. Eure Räume werden ständig zu klein. Ihr müsst dann mal, ich glaube, die Wand habt ihr rausgekloppt, ne? Ja, finde ich großartig. Immer wenn ich von euch höre, ist da irgendwie, ihr habt einen Raum mehr oder ihr habt irgendwas verändert. Und so muss das doch sein, dass Gemeinde Platznot hat, dass Gemeinde sich Gedanken machen muss, wo ist der nächste Schritt, weil Menschen kommen und Menschen versorgt werden wollen. Genau. Ich stelle euch heute kein System von Gemeinde vor, sondern ich möchte euch ein paar, Tools ist das falsche Wort, ich möchte euch ein paar Erlebnisse oder Erfahrungen einfach aus meinem bescheidenen Erfahrungsschatz mitbringen. Die sind aus Niebel und aus Altdorf. Vielleicht passt was für euch, vielleicht sagt ihr auch, das passt nicht ins Ruhrgebiet. Und ich habe, glaube ich, 5 Punkte, die ganz schnell gehen. Und ich habe ganz viele Bilder mitgebracht. Tim hat gesagt, bring Bilder mit, das ist immer am besten. Also, ich habe einen Punkt, geht an die Hecken und Zäune und den habe ich aus Niebel mitgebracht. In Niebel, als ich dorthin gekommen bin, waren wir eine Gemeinde von 20 Leuten und das Durchschnittsalter war fast 60. Also es gab, glaube ich, 3 Leute, die waren jünger als ich und die haben alle für Evangelisation gebetet. Die haben alle dafür gebetet, dass sie mit Menschen in Kontakt kommen, denen sie von Jesus erzählen können. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das machen? Und wir haben eine Sache gemacht, wir haben im ersten Jahr Feste gefeiert. Da war Europameisterschaft, Deutschland hat gegen Dänemark gespielt, ne? Es ist Grenzgebiet. Also haben wir gesagt, wir feiern ein deutsch-dänisches Freundschaftsfest. Auch wenn wir da keine Ahnung von hatten, wie man sowas macht, aber wir haben gedacht, na, wir brauchen ja irgendeinen Grund zu feiern und Leute einzuladen, und wir haben ein Sommerfest gefeiert. Und das war total gut, weil wir hatten bei unserem ersten Sommerfest 150 Besucher. Wir hatten, ne, siebenmal mehr, hier sind Lehrer, jetzt muss ich aufpassen, was ich rechne, wir hatten siebenmal mehr Leute auf unserem Sommerfest, als sonst in einem Gottesdienst sind. Und wir waren total happy, wir waren begeistert und das war gut. Aber weiß nicht, habt ihr hier schon mal so ein Fest gefeiert, wo die ganze Stadt einladet und so? Wenn Fußball ist, ja genau. Aber wenn ganz viele Leute da sind, was bleibt am Ende? Müll, ist alles schmutzig, die Toiletten müssen geputzt werden, vorher muss man ganz viel machen, ne? Man muss ein Tortenbuffet vorbereiten, man hat ganz viel Arbeit. Und was wir dann entdeckt haben ist, in Nibel gab es einen Badesee, das war das Freibad. Und irgendwann haben wir dann gesagt, hey, das ist viel einfacher, dorthin zu gehen, wo schon die Menschen sind. Dann haben wir uns die Genehmigung eingeholt und haben dreimal im Jahr dann einen Gottesdienst gefeiert. Und wir hatten auf einmal fast 200 Gottesdienstbesucher. Das waren nicht Leute, nicht alle sind gezielt dorthin gekommen, sondern das waren auch die Leute, die da am Baden gewesen sind. Ne? Einmal haben wir getauft und dann schwommen die Kinder um mich herum. Ja? Also Taufe, und die Kinder waren hautnahe Zuschauer. Da gibt es einen Kiosk und die Kioskfrau hat dann ein Gottesdienstfrühstück angeboten. Die hatte nichts mit Jesus zu tun. Ja? Die fand das einfach cool, dass wir als Kirche da hingehen, ihren Platz beleben. Wir haben ja auch Umsatz gebracht. Ne? Ich habe allen meinen Leuten aus der Gemeinde erzählt, ihr bringt euch nichts zu trinken mit. Eine Cola kauft ihr da und ein Eis kauft ihr auch bei der Frau, weil wir wollen die segnen. Und die hat total viel Werbung für uns gemacht. Und wir wurden richtig Freunde über die Jahre. Ne? Ein zweites, und das ist das, wofür ich vielleicht ein bisschen bekannt bin, im Mülheimer Verband, segnet eure Community. Bringt Segen in eure Stadt. Und das, was wir in Nibel gemacht haben, das war so unser Zugang zu Nibel, war diese Aktion, die wir Love Nibel genannt haben. Und das hat das Klima in dieser Stadt total verändert, also das Klima für uns. Bis wir das gemacht haben, wusste keiner, was mit uns anzufangen. Wir hatten einen Namen, wir hatten ein Gebäude, aber niemand wusste so richtig, was mit uns anzufangen. Und dann waren 40 Jugendliche aus unserer Kirche da, die kamen aus Norddeutschland alle. Wir haben sie in Gastfamilien untergebracht, das ist auch ein total cooles Tool. Wir haben die nicht bei Gemeindefamilien untergebracht, sondern wir haben per Zeitung Gastfamilien gesucht, weil das waren die Missionare, das waren die Botschafter unserer Kirche in diese Familien hinein. Und dann haben wir ein paar Dinge gemacht. In Nibel gibt es einen Bahnübergang, ich weiß nicht, liest man hier was mit vom Bahnverkehr in Nibel, dass der total grausam ist? Nicht so, ne? Ihr habt eure eigenen Probleme mit Infrastruktur, glaube ich, ne? Ich habe die letzten 3 Tage so viel im Stau gestanden wie 5 Jahre zuvor, nicht zusammen. Also da gibt es einen Bahnübergang, der ist mehr geschlossen als geöffnet. Und da haben wir dann entdeckt, dass man da Menschen erreichen kann. Ne? Wir haben angefangen, da Theater zu spielen und haben die Leute unterhalten. Ne? Haben das Theaterstück gespielt und dann haben wir den Leuten unser Theaterstück erklärt. Oder wir haben da einfach mit den Leuten, wir haben da Einladungen verteilt. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal Einladungen verteilt? Und dann versucht, Leute zu stoppen, ne? Und zu sagen, hey, haben Sie mal einen Moment Zeit? Das Gute bei einem Bahnübergang ist, die Leute stehen schon. Sie möchten da zwar nicht stehen, aber sie haben Zeit, weil ihnen diese Zeit genommen wird. Ist ein super Ort, den haben wir da entdeckt. Oder wir sind ins Altenheim gegangen und haben mit den Senioren Zeit verbracht. Und das war eine Woche, wo wir richtig, richtig Action gemacht haben. Aber auf einmal waren wir in der Stadt bekannt. Die Presse hat über uns berichtet. Ich habe einfach mal 2 Zeitungsartikel mitgebracht. Wir haben es beim 2. Mal gemacht. Und die Presse war uns total gewogen, weil das haben sie noch nie erlebt. Da kamen Leute und haben gesagt, endlich ist Kirche mal wieder das, was Kirche sein soll. Kirche geht zu den Menschen, Kirche ist für die Menschen da, Kirche kümmert sich um die Menschen. Wir haben ein Programm für Kinder gemacht, alles Mögliche. Im 3. Jahr hat die Zeitung sogar schon, ne, wir haben einfach nur die Teilnehmer kamen zusammen, wir haben uns unter einen Baum gestellt, ein Gruppenfoto gemacht, das kam in die Zeitung, weil die von dieser Aktion so geflasht gewesen sind. Ne? Der Bürgermeister hat sich begeistern lassen. Es gab die lokale Bank, die hat uns unterstützt. Das Stadtmarketing, der Freund hat uns unterstützt. Wir haben mit dem lokalen Haus der Jugend kooperiert. Das hat das Klima verändert. Wir sind nicht rumgelaufen und haben den Leuten erzählt, du musst Jesus annehmen. Aber wir haben Jesus zu ihnen gebracht. Und wenn Leute gefragt haben, und Leute haben gefragt, warum macht ihr das? Dann sagen wir einfach, weil Jesus Menschen liebt und wir dich lieben. Und damit waren wir beim Thema. Und es ist viel besser. Leute fragen dich, warum machst du das? Warum bist du so glücklich? Warum bist du so fröhlich? Wieso kriegst du Jugendliche dazu, so etwas zu tun? Dann kannst du eine Geschichte erzählen. Das ist einfacher, als wenn du ungefragt Antworten gibst, die keiner hören will. Genau. Ein zweiter Punkt, den ich aus Nibel mitgebracht habe, ist, Hilf Menschen, ihre Träume zu verwirklichen und zu leben. Dieses Lafnibel-Ding, das hat mega viel Kraft gekostet. Das war richtig anstrengend. Ich war danach richtig durch. Ich hätte danach eigentlich 4 Wochen Kur gebraucht. Aber die Hoffnung war ja, da kommen neue Leute in die Gemeinde nach so einer Aktion. Da kann ich ja nicht in Urlaub gehen. Der leichtere Weg ist, hilf Menschen, ihre Träume und zu verwirklichen und zu leben. Und das war der viel, viel leichtere Weg. Ich habe in Nibel dann über diese Aktion Game Changer kennengelernt. Ne? Ich habe so Schlüsselpersonen in der Stadt kennengelernt und habe mit ihnen darüber gesprochen, was ist so dein Herz, was hast du auf dem Herzen? Und ich habe noch einen Zeitungsartikel mitgebracht. Wir haben 2015 ein Flüchtlingscafé bei uns in der Gemeinde gegründet. Aber das Coole war, wir haben nur unsere Räume zur Verfügung gestellt. Ich war immer dabei, aber wir hatten keine Arbeit, weil es gab ein paar Menschen, die hatten Flüchtlinge, diese Situation total auf dem Herzen. Die haben einen Ort gesucht, wo sie dieses Café starten. Und wir haben gesagt, ja, wir haben Räumlichkeiten, kommt und macht mit. Und die waren total begeistert. Und über dieses Café haben wir noch mehr Aufmerksamkeit bekommen als über diese Aktionswoche. Wir hatten Kontakte bis ins Innenministerium. Und mein Netzwerk oder unser Netzwerk in der Region, das explodierte förmlich, weil wir mit allen Schlüsselpersonen im sozialen Bereich zu tun hatten. Und dann, ne, hilft Menschen, ihre Träume zu verwirklichen. Dann gab es ein paar Frauen, die haben gesagt, oh, wir wollen mit den Leuten mal zeigen, wie wir Weihnachten feiern. Habe ich gesagt, super, gut, wir haben keine Kinder. Ich bin verheiratet, aber wir haben keine Kinder. Und dann haben wir gesagt, okay, Heiligabend ist für uns nicht ganz so dramatisch und nicht ganz so wichtig, dass da die Kinder im Mittelpunkt stehen, dass wir so Geschenkebescherungen machen und so weiter. Also haben wir einen Heiligabend-Gottesdienst gehabt, wie ganz normal. Da waren fast mehr Flüchtlinge als Nordfriesen da. Das war schon cool. Und dann haben wir zusammen Weihnachten gefeiert mit 45 Leuten. Und da kam ein Journalist vorbei, weil seine Lebensgefährtin Geschenke gebastelt hat. Die hatte das mitgekriegt, die hatte 45 Geschenke gebastelt. Und dann haben wir Geschenke verteilen können. Und natürlich, wenn ein Journalist irgendwo hinkommt, hat er gesagt, darf ich ein Foto von euch machen? Weil ich würde was für die Zeitung schreiben. Und ich sagte, na natürlich, darfst du ein Foto machen, was für die Zeitung schreiben. Da stand halt am nächsten Tag in der Zeitung, dass bei uns was abging. Anderer Punkt, du hast mir nur eine halbe Stunde gegeben, ne? Aber ich bin auch gleich fertig. Okay. Ich bin auch fast durch. Seht ihr, glaube ich, hinter mir, genau. Ein Punkt, habt keine Angst vor hohen Tieren. Auf dem linken Foto, das ist beim ersten Lafnibel in Schleswig-Holstein, gibt es in der Kommunalverfassung sowas wie den Stadtpräsidenten. Und den haben wir eingeladen zu unserer Eröffnungsveranstaltung, zu unserem Eröffnungskaffee trinken. Der hat eine Rede gehalten, der hat sich mit uns ablichten lassen. Da stand in der Zeitung, dass der bei uns gewesen ist. War super. Irgendwann beim zweiten oder dritten Mal, das ist das andere Foto, hat sich dann auch mal der Bürgermeister bei uns blicken lassen. Und der Herr da im Anzug, das ist zweite Führungsebene unserer Bank. Die haben dann immer einen Bettelbrief, also einen Fundraisingbrief bekommen. Hey, wollt ihr uns nicht unterstützen? Und was ich nicht wusste, der ist Christ. Ja, und der hat das total auf dem Herzen gehabt, evangelistische Aktionen zu unterstützen. Der musste halt immer nur gucken, wie mogel ich das in mein Bankbudget hinein, dass ich Geld geben kann. Ja? Und der hat am Ende richtig viel Geld locker gemacht für uns. Wir haben dann halt so diese Fahnen, wie ihr sie da auch am Eingang stehen habt, ne? Da stand halt eine Fahne von der VR-Bank, aber das ist mir doch egal, ne? Wenn wir dadurch so eine geile Aktion unterstützen können und finanzieren können. Und was total spannend ist, dieser Mann, der ist mittlerweile einer meiner besten und meiner engsten Freunde. Also wir haben irgendwie eine wilde Aktion gemacht, und ich persönlich wurde sogar noch gesegnet durch Freundschaft. In Altdorf, in Bayern ist alles anders, da ist alles größer, da ist alles besser, da sind wir auf dem nächsten Level. In Altdorf, in meiner Gemeinde, habe ich Leute, die haben Kontakte zum Landrat, das ist das linke Foto. Und das ist nicht nur irgendwie zweite Führungsebene der Bank, das ist der Bankvorstand in unserer Region. Und wir laden solche Leute zu uns in den Gottesdienst ein, weil wir sie zu einem Interview einladen. Ich stelle ihnen immer 4 Fragen, sie sollen was Persönliches erzählen, sie sollen Herausforderungen aus ihrem Alltag erzählen. Und das Vierte, was ich immer frage, ist, wofür können wir beten? Ich sage immer, wir sind eine betende Gemeinde und wir wollen nicht nur was von ihnen hören, sondern wir wollen für sie beten. Und dann erzählen die Leute teilweise ganz persönliche Gebetsanliegen. Und der eigentliche Clou daran ist natürlich gut und schön zu hören, was sie uns zu erzählen haben, aber die sollen uns kennenlernen. Die sollen uns kennenlernen, dadurch kriegen wir sie in den Gottesdienst. Und das sind Leute, die kennen ganz viele Menschen. Letzten Sonntag hatten wir einen SPD-Politiker da. Ich weiß nicht, wann er das letzte Mal im Gottesdienst gewesen ist. Aber was er danach gesagt hat, ist, ich hätte im Leben ja nicht geglaubt, dass zu euch so viele Leute kommen. Und das ist total gut, weil das wird er in seinem Umfeld erzählen. Also, keine Angst vor hohen Tieren. Und jetzt bin ich so gut wie am Ende. Das, was wir in Altdorf machen, ist anders als das, was ich in Niebel gemacht habe. Das ist einfacher als das, was ich in Niebel gemacht habe. Das ist nicht ganz so anstrengend. Und Wertschätzung in die Gesellschaft bringen, denn mein letzter Punkt, das ist so einfach. Das ist so einfach. Du kannst einfach freundlich sein zu Menschen. Das fällt, glaube ich, nicht schwer. Altdorf ist so noch richtig gut bürgerlich. In Altdorf gibt es zum Beispiel einen Bäcker, der hat keine Filialen. Der hat nur noch einen Bäckerwagen, der über die Dörfer fährt. Ne? Also da gibt es einen einzigen Laden und da sind jeden Tag die gleichen Verkäuferinnen. Ne? Da bedient noch die Chefin und da gehe ich halt ständig hin und kaufe mir ein Brötchen. Und jetzt so nach anderthalb Jahren, also Franken sind ein bisschen reservierter, ne? Ich glaube, hier in der Region ist das ein bisschen offener, da kommt man schneller ins Gespräch, da erzählt man schneller Dinge und so weiter. Mittlerweile halten wir auch mal ein Schwätzchen, ne? Mittlerweile erzählen wir auch mal übers Wochenende und man kann darüber Beziehungen bauen. Aber was wir ganz konkret machen ist, haben wir letztes Jahr Karfreitag das erste Mal gemacht, wir haben, sieht man unten rechts, nee, unten links, so Herzchen mit dem Ferrero-Küsschen gebastelt und sind überall dahin gegangen, wo Karfreitag Leute arbeiten. Wir sind ins Krankenhaus gegangen und haben einfach die Krankenschwestern beschenkt. Wir sind zur Polizei gegangen und haben die Polizisten beschenkt. Wir sind zur Polizei gegangen und haben den Beamten gesagt, danke, dass ihr heute arbeitet. Und das war eine der coolsten Geschichten, die ich je gehört habe. Also ich war im Krankenhaus, ich war nicht bei der Polizei, da wollten unsere wilden Jungs hin, ne? Die wollten auch die Zellen sehen, die haben sie aber nicht zu sehen bekommen. Und hier ist es wahrscheinlich genauso, wenn man in ein Polizeigebäude möchte, da muss man einmal klingeln und eine Geschichte erzählen und dann muss man nochmal klingeln und wieder eine Geschichte erzählen. Ne? Da gab es, glaube ich, die mussten dreimal klingeln und durch drei Schleusen, bis sie in dem Gebäude waren. Und die haben halt nur gesagt, ja, hallo, wir kommen von der Christusgemeinde und wir wollen Danke sagen. Ja, macht das mal bei einer Polizeistation. Geht mal hin und sagt, hallo, wir wollen Danke sagen. Ja, da gehen Leute hin. Und die waren so perplex, da kamen alle Beamten, die Dienst hatten, die kamen aus ihren Büros an, ne? Und die wollten einfach diese Gruppe von Leuten sehen, die zur Polizei gehen, um Danke zu sagen. Und die habe ich seitdem, glaube ich, noch nicht im Gottesdienst gesehen. Aber es ist ein Weg, einfach auf eine total einfache Art und Weise mit Menschen in Kontakt zu kommen und Menschen einfach darauf aufmerksam zu machen, dass es auch irgendwie was anderes gibt und dass man auch anders miteinander umgehen kann, als man es vielleicht normal gewohnt ist. Gott sei Dank, ne, preis den Herrn, ich habe jemanden in der Gemeinde, der ist genauso, der hat genauso viel Vision und Ideen wie ich. Wir haben jetzt angefangen, wir sind zu Weihnachten als Weihnachtsmann, ne? Also Adventssamstag haben wir uns als Weihnachtsmann verkleidet, ne? So mit weißem Bart und rotem Mantel und so weiter. Und sind einfach in die Stadt gegangen, hatten einen Jutesack über die Schulter geworfen und Gottesdiensteinladung für unseren Heiligabend-Gottesdienst und haben die Leute einfach nur gefragt, wurden sie heute schon vom Weihnachtsmann beschenkt? Haben alle natürlich gesagt, nein. Durften sie einmal einen Sack greifen, da haben sie eine Mandarine oder eine Süßigkeit gekriegt und haben natürlich noch eine Einladung zum Gottesdienst bekommen. Und irgendwie eine Art und Weise, die nicht weh tut, also ich meine, sie tut nicht weh, meine Frau sagt, nee, ich würde mich nie als Weihnachtsmann verkleiden. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum sie gesagt hat, ich fahre lieber nicht mit, wenn du diese ganzen Geschichten erzählst, dann denken die alle, ich mache das auch. Oder zum Valentinstag haben wir jetzt, wir haben Blumen verschenkt, ne? Wir haben uns bei Lidl Blumen gekauft und haben einfach Menschen gesagt, dürfen wir ihnen eine Blume schenken? Und das Schöne ist, die Leute gucken dich erstmal total sparsam an, ne? Wer schenkt Menschen auf der Straße einfach so eine Blume? Klar, wenn Wahlkampf ist, dann machen das die Parteien, aber einfach so. Und dann haben wir ihnen erzählt, wo wir herkommen und haben sie zu unserem Gottesdienst eingeladen, weil wir natürlich zufälligerweise zum Valentinstag eine Serie über Beziehungen hatten. Ne? Und wir haben am Sonntag ging es dann in der Predigt um Ehe. Genau, ich bin am Ende. Und bei all dem, was ich gerade erzählt habe, möchte ich euch zwei Fragen stellen. Und vielleicht denkt ihr, die haben nichts miteinander zu tun. Und ich denke, die haben total viel miteinander zu tun. Die erste Frage ist, wie groß ist dein Gott? Und die zweite Frage ist, wie groß ist deine Menschenfurcht? Wenn ich sage, Gott ist kein Ding unmöglich, dann hättet ihr vielleicht vor dieser Predigt alle Halleluja gesagt. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, oh, ne, wenn wir jetzt hier Halleluja rufen, dann kommt, ne, dann lädt Tim Thorsten wieder ein und wir müssen uns zu Weihnachten alle als Weihnachtsmänner verkleiden und wir schwärmen in Saaren aus oder machen irgendwas anderes. Weil da ist ja doch dieses Ding, das man Menschenfurcht nennt. Ne? Wie reagieren die Menschen darauf, wenn ich mich oute, dass ich in eine Freikirche gehe? Wie reagieren Menschen darauf, wenn ich sie zu einem Gottesdienst einlade? Wie reagieren Menschen darauf, wenn ich ihnen von Jesus erzähle? Weil wir es vielleicht gewohnt sind, dass Menschen dagegen sind. Dass sie sagen, oh, oder Dein Arbeitskollege macht sich vielleicht dann lustig über dich. Oder dein Nachbar macht sich lustig über dich. Aber Gott wird euch Gelegenheiten schenken. Gott wird euch Situationen schenken, wo ihr das einfach und schmerzfrei tun könnt. Ich habe es ja bei meiner Biografie erzählt, ich bin quasi mit dem Evangelium, das wurde mir in die Wiege gelegt. Und bei diesen Zeltmissionsgeschichten, wo ich vor 35 Jahren als Kind irgendwie dabei gewesen bin, da war das geistliche Klima in Deutschland ein völlig anderes. Da gab es ganz viele Menschen, die hatten dieses Dagegenschild in der Hand. Wenn wir von der Kirche kamen, dann haben die gesagt, ich will mit Kirche nichts zu tun haben. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen heutzutage froh sind, wenn Kirche aufsteht. Dass Menschen sagen, endlich gibt es wieder Leute, die das christliche Erbe Deutschlands, die wollen vielleicht nichts von Jesus hören, aber die sagen, dass Kirche sich engagiert, dass Kirche für die Schwachen da ist, dass Kirche für die Menschen da ist, dass Kirche sich um Kinder kümmert. Das gibt immer mehr Menschen, denen ist das total wichtig, weil sie merken, dass sich in Deutschland irgendwas verschoben hat. Also seid da mutig und lasst euch herausfordern. Ich würde gerne noch für euch beten und ich kann nicht predigen, ohne einzuladen, eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich bete, kannst du dich gleich melden. Du kannst eine Entscheidung treffen und sagen, ja Gott, ich will glauben, dass du größer bist als das, was mich hindert. Und wenn du bei diesem Thema Menschenfurcht, wenn du vielleicht die ganze Predigt schon gedacht hast, boah, was der da für Dinge erzählt, da kriege ich Angst. Wenn ich das vor Menschen erzähle, wer weiß, was mir da begegnet, da kannst du auch die Entscheidung treffen und sagen, Herr Jesus, ich lege meine Menschenfurcht und das Kreuz oder vor deine Füße. Und bei mir ist das immer ganz einfach, wenn ich so eine Frage stelle, man muss sich einfach nur melden. Ne? Also ihr müsst nicht ans Kreuz kommen, ihr müsst nicht aufstehen, ihr müsst auch nicht laut euren Namen rufen, so als Bekenntnis, ne? Ich habe gerade eine Entscheidung getroffen, sondern beim Gebet schließen wir die Augen, ich stelle so die Frage und dann könnt ihr euch melden und ich bete für euch. Also wir beten. Herr Jesus, vielen Dank für diesen Morgen. Herr Jesus, vielen Dank für diese Gemeinde. Und Herr Jesus, vielen Dank, dass du hier deine Gemeinde baust. Vielen Dank, was aus diesen Anfängen vor 10 Jahren, was daraus geworden ist, dass hier viele, viele Menschen dazugekommen sind, dass viele, viele Menschen dich kennengelernt haben. Ich danke dir für diese Hammerheiligabend-Gottesdienste, wo hunderte Menschen Gottesdienste der Credo-Gemeinde erleben. Und Herr Jesus, ich bitte dich einfach, dass du hier weiter wirkst, dass du noch mächtiger wirkst. Ich bitte dich um deinen Segen für die Gemeindegründungsbemühungen und für die gestartete Gemeindegründung, dass hier richtig was passiert und dass das Erbe, was hier in der Credo-Gemeinde ist, dass das lebt, dass das weitergegeben wird und dass die nächsten Gemeindegründungen noch rasanter abgehen wie die Credo-Gemeinde. Und Herr Jesus, du weißt, dass Menschen auch immer wieder Zweifelnde sind. Und da, wo wir mit Kleinglauben zu kämpfen haben, wo wir uns die Frage stellen, ja, Gott, bist du wirklich groß genug? Oder diese Frage, wie groß ist dein Gott? Wenn du Gott diese Größe und dieses Handeln nicht zutraust, dann kannst du dich gleich melden und sagen, ja, ich will größer von Gott denken und Gott stärke meinen Glauben. Wenn du ein Thema mit Menschenfurcht hast, dass du sagst, wow, ich fürchte mich davor oder ich scheue mich, weil ich Angst davor habe, abgelehnt zu werden oder weil ich nicht weiß, wie Menschen reagieren werden, dann kannst du das heute auch unter Jesu Füße geben. Also wenn du eine dieser beiden Entscheidungen treffen möchtest, dann kannst du dich jetzt einfach melden und sagen, ja Gott, ich will größer von dir denken und Jesus, ich möchte meine Menschenfurcht unter deine Füße legen. Dankeschön, 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 Dankeschön. Und Herr Jesus, du siehst hier meine wundervollen Geschwister, du siehst ihr Herz und du siehst ihre Entscheidung. Und es ist gut, dass wir uns entscheiden dürfen, dass du uns die Wahl lässt und dass du Entscheidungen segnest. Und so segne ich euch jetzt mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit 9 Holzscheiten, dass ihr brennt, ohne auszubrennen. Und dass der Heilige Geist euch jeden Tag die Kraft und den Mut und die Kühnheit gibt, die Dinge anzugehen, die er euch offenbart hat. Und dass ihr da dran bleibt und nicht aufhört zu laufen oder lauft, ohne müde zu werden. Amen.